hoffe, dass diese Aufforderung, die wir im Lied gerade auch mitbekommen haben, dem Herrn stille zu sein, wirklich für unsere Herzen heute Wirklichkeit wird. Man merkt selber, wie schwierig es ist, stille zu werden. Also ich denke, so einige oder andere hat heute oder vielleicht jeder von uns schon mal mit den Gedanken, ist er anderswo gewesen, auch während dieses Gottesdienstes. Dass es für uns nicht einfach ist, stille zu werden. Vielleicht hast du schon an alles Mögliche gedacht. Vielleicht jemand hat schon sogar gedacht, was wird heute Mittag auf dem Tisch stehen oder was auch immer. Unsere Gedanken, sie sind irgendwo so oft abwesend. Wir haben Mühe, stille zu werden und zu warten. Das ist sowieso das Problem, die Geduld. Wir hätten so gerne alles heute, was unser Herz wünscht. Aber ich möchte heute gerade über das Gegenteil sprechen, weil bei diesem Thema, das ich heute ansprechen will, Thema der Taufe, warten manche Leute zu lange. Ich möchte heute zum Stichwort Taufe einige Gedanken weitergeben. Und das hängt damit zusammen, weil wir jetzt im September wieder mit dem Taufunterricht beginnen wollen. Und ich hoffe, dass heute einige biblische Gedanken, die wir aus dem Wort Gottes hier versuchen weiter zusammen zu betrachten, dir eine klare Sicht schenken für diese Entscheidung in deinem Leben. Weil ich weiß, es gibt einige Leute unter uns, die sich mit dem Gedanken der Taufe rumschlagen, aber zu lange warten. Sie sind sich nicht sicher. Und manchmal hat das auch ihre Gründe, die wir gleich miteinander betrachten werden. Aber es gibt Leute, und da ist Satan auch sehr daran interessiert, die eigentlich alle Voraussetzungen im Leben erfüllt haben. Die sollten eigentlich schon längst diesen Bund geschlossen haben, aber sie zögern, sie warten zu lange. Jesus, das haben wir heute auch bei dem Begrüßungswort gehört, hat uns viele Beispiele hinterlassen. Er hat ein Beispiel der Demut des Dienstes hinterlassen beim Abendmahl, als er den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und viele andere Aspekte des Dienstes seines Lebens sind für uns ein Beispiel. Auch in der Taufe hat er, obwohl er die Taufe eigentlich nicht nötig hatte, hat er sich eins gemacht mit dem sündigen Menschen, symbolisch diese Taufe angenommen, weil er uns zeigen wollte, dass er bis zum letzten Schritt dem Vater gehorsam ist. Wir möchten heute miteinander uns ein paar Gedanken darüber machen. Was sagt die Bibel zum Thema Taufe? Und das betrifft jetzt nicht nur die, die schon getauft, die noch nicht getauft sind, die vielleicht gewisse Zweifel, gewisse Ängste haben, sondern auch uns, die wir getauft worden sind. Wir können uns nochmal prüfen und fragen, sind diese Voraussetzungen damals vorhanden gewesen, als ich ins Wasser gestiegen bin? Und sind sie für mich heute noch wichtig? Lebe ich wirklich mit diesen Schwerpunkten im Leben? Also, was sind die Hindernisse, die uns abhalten, getauft zu werden? Oder was hindert es mich, getauft zu werden? Diese Frage stellte ein Mann, der auf einem langen Weg nach Jerusalem gekommen ist und danach zum Glauben gekommen ist. Wir lesen diese Geschichte, wir haben sie, über die wird uns berichtet, in der Apostelgeschichte Kapitel 8 lesen wir diese Geschichte. Ein suchender Mann, ein reicher Mann, sehr reicher Mann, der war gesetzt über alle Schätze der Königin von Äthiopien. Er kommt nach Jerusalem, um anzubeten. Weil er wahrscheinlich keinen Mangel an Geld hatte, kauft er sich eine Schriftrolle Jesaja da in dieser Stadt Jerusalem, die damals eine Unmenge von Geld gekostet hat, diese Schriftrolle, aber er könnte sie wahrscheinlich bezahlen, weil er wirklich reich war. Er kauft sich diese Rolle nach der Zeit, nach der er angebetet hat im Tempel. Wahrscheinlich dürfte er nicht in den Tempel selbst rein, sondern im Vorhof für die Heiden, weil er kein Jude war, setzt er sich wieder mit seinem Gefolge auf die Pferde oder Kamele, was da auch war. In jedem Fall, er fährt zurück nach Äthiopien, beginnt diese lange Rückreise und fängt an, unterwegs diese Schriftrolle, die er für viel Geld erworben hat, zu lesen. Der Geist Gottes versetzt den Philippus auch dahin, führt ihn dahin und Philippus hört, dass dieser Mann einige Passagen aus dem Buchrolle Jesaja liest und er versteht die Worte aber nicht. Und dann sehen wir weiter, dass Philippus versucht, diesem Kämmerer diese Fragen zu erklären. Der Kämmerer, lesen wir im Vers 34, sagt: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich oder von einem anderen, wo um den stellvertretenden Tod Jesu die Rede ist, dem Propheten Jesaja? Und wir lesen weiter: Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Philippus erklärt ihm diese herrliche Botschaft und sagt ihm: Guck mal, schon damals hat der Prophet Jesaja von diesem Jesus erzählt, der vor kurzem gekreuzigt wurde. Und er erklärt ihm Schritt für Schritt das ganze Evangelium. Und dann lesen wir, aber als sie, ab Vers 36, als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Was hindert es mich, getauft zu werden? Sagte dieser Kämmerer. Und ich denke, diese Frage, die sollen wir, die wir heute hier sind, die noch diesen Schritt noch nicht getan haben, uns stellen und uns prüfen. Was hindert es mich heute, getauft zu werden? Also, das erste Hindernis, ich möchte drei Hindernisse hervorheben, die so oft vorkommen im Leben von Menschen, die ja noch gewisse Fragen haben. Einmal ist das natürlich, und das ist die häufigste Ursache und die, wahrscheinlich die gewichtigste, das ist der Unglaube. Menschen, die nicht glauben, die können sich eigentlich nicht taufen lassen. Der Kämmerer, wir lesen in den späteren Handschriften, im Kapitel 37, in den späten Handschriften fügte Lukas, lesen wir in der Apostelgeschichte, Vers 37, Philippus aber sprach zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Er aber antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also, der Glaube von ganzem Herzen ist die Voraussetzung für die Taufe. Das ist die absolute Voraussetzung. Der Glaube an den stellvertretenden Tod Jesu Christi, dass er gekommen ist als Gottes Sohn aus der unsichtbaren Welt, ist diesen Leidensweg gegangen auf dieser Erde und ist ans Kreuz gegangen für deine und meine Sünden, ist gestorben, am dritten Tag auferstanden und danach gen Himmel gefahren. Wenn du das glaubst von ganzem Herzen, wenn du das im Glauben angenommen hast, dieses Opfer Jesu Christi, wenn du von einer Begegnung mit Jesus in deinem Leben erzählen kannst, wo du die Befreiung erlebt hast von deinen Sünden, dann gibt es dieses Hindernis nicht mehr in deinem Leben. Das ist die absolute Voraussetzung. Wenn du Jesus Christus als Erlöser und Herr in dein Leben aufgenommen hast, wenn du sagst: Herr Jesus, ab jetzt gehört mein Leben dir. Ich lebe nur mit dir. Ab jetzt gehöre ich nicht mir selber, sondern mein Leben gehört dir. Wenn du das glaubst, wenn du das angenommen hast, umgekehrt hast, in den Nachfolge Jesu gehen willst, dann ist dieses Problem in deinem Leben eigentlich gelöst. Und Markus 16,16, einer der bekanntesten Stellen. Ich werde bei weitem nicht alle Stellen heute zitieren können, die über die Taufe in der Schrift sprechen, weil die Schrift eigentlich kaum eine andere Frage, lehrmäßige Frage, ist im Neuen Testament so klar geregelt wie die Frage der Taufe. Deswegen ist es ein Wunder, dass viele Leute heute so viele Probleme mit dieser Frage haben, theologisch gesehen. Wir lesen Markus 16,16. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Also der Glaube geht klar hervor, auch aus dieser Bibelstelle, genauso wie bei dem Äthiopier auch, ist die absolute Voraussetzung für die Taufe. Also ein Hindernis ist der Unglaube. Und du kannst heute, der du hier bist, dich prüfen: Glaube ich wirklich dran, Habe ich mein Leben mit Gott in Ordnung gebracht? Da prüfst du dich und fragst du dich. Die zweite Frage, die auch einige Menschen in unserer Gesellschaft immer wieder abhält, hindert, diesen Gehorsamschritt zu tun, das sind die kirchlichen Sakramente. Das sind die Kirchenchristen, die an Traditionen in ihrem Leben festhalten. Sakramente ist ja nichts anderes als ein Mysterium oder die Kirche betrachtet es als ein heilbringendes Mittel. Die katholische und evangelische Kirche, die katholische Kirche hat 7 Sakramente, die evangelische Kirche hat 2 Sakramente, wo man sagt, durch diese Handlungen geschieht dem Menschen das Heil. Und zum Beispiel gerade das Wasser in sich und die Taufe ist so ein Sakrament in diesen beiden Kirchen. Und ich kann mir vorstellen, dass heute Leute unter uns sind, die vielleicht auch mal als Kinder oder vielleicht einige schon als Erwachsene getauft wurden, aber vielleicht später festgestellt haben, eigentlich fehlt mir was. Und ich denke, gerade diese Traditionen, diese Sakramente, die Lehre dieser Kirche, die müssen wir einfach mal kurz uns ansehen und fragen, was sagt die Bibel dazu? Stimmt das überein, was uns gelehrt wird? Zum Beispiel die Lehre der katholischen Kirche ist ein Zitat, ich zitiere aus dem Bekenntnis der katholischen Kirche, da steht, die Taufe ist das Sakrament, das den Menschen vor der Erbschuld und der persönlichen Schuld befreit, das in Christus und seine Kirche eingliedert. Die Taufe ist also nach der Lehre dieser Kirche der Eingang ins neue Leben. Die Bibel sagt es nicht. Das ist die Lehre der Kirche, aber nicht die Lehre der Bibel. Was sagt die Bibel? Wir haben es gerade gelesen. Wer da glaubt und getauft wird. Die katholische Kirche sagt nein. Die Taufe reicht aus für den Eingang ins neue Leben. Die Lehre der evangelischen Kirche ist da nicht viel anders. Die lautet, die Kirche tauft im Gehorsam gegen den Befehl Jesu Christi. In der heiligen Taufe nimmt der dreieinige Gott selbst den Menschen an, sich, löst ihn vom Fluch der Sünde und des Todes, wendet ihm als seinem Kinde alle gute Gaben zu und gliedert ihn in seine Gemeinde ein. Und auf wen bezieht sich das? Nach der Lehre der evangelischen Kirche, die Kinder sollen bald nach ihrer Geburt getauft werden, also die Säuglinge. Und dadurch werden sie in den Leib der Kirche eingegliedert. Die Bibel lehrt es eben nicht. Es ist sogar ein großes geistliches Hindernis. Also ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die Probleme hatten, die nächsten Glaubensschritte zu tun, weil sie eben mal getauft wurden. Und ich kann irgendwo menschlich gesehen das Denken dieser Menschen nachvollziehen, wenn sie mir sagen, weißt du, als meine Mutter im Sterben war, hat sie mir gesagt, in keinem Fall darfst du unseren Glauben verraten. Und ich habe es ihr versprochen, die Mutter, bevor sie gestorben ist, dass ich zum Beispiel in diesem Glauben verbleibe, ob es katholisch oder evangelisch eben ist. Und ich kann menschlich sehr gut nachvollziehen, dass diese Menschen Gewissensbisse haben, irgendwo das zu brechen, was sie vielleicht jemandem mal versprochen haben. Meine Lieben, aber wem wollen wir mehr gehorsam sein? Menschen oder dem Wort Gottes? Es ist ein Hindernis. Ich habe mal eine Sendung gesehen, die aufgenommen wurde in einem der Gefängnisse, wo eigentlich Schwerstverbrecher befragt wurden und unter anderem wurde ihnen die Frage gestellt, wer von euch ist ein Christ? Und alle die Leute, da waren Mörder, Vergewaltiger und so weiter, die haben alle die Hand gehoben. Und als gefragt wurde, die nächste Frage war dann eben, warum denkt ihr, dass ihr Christen seid, wurde gesagt, weil wir getauft sind. Diese Menschen lebten mit ihren Schuldenlast, in ihren schlimmen Sünden und waren in die Irre geführt, weil sie glaubten, sie sind Christen. Also es ist nicht nur nicht biblisch oder biblisch nicht haltbar, diese Kindertaufe. Sie ist äußerst schädlich, weil viele Menschen dadurch in die Irre geführt werden und sie denken, sie sind schon eine Stufe höher oder eine Stufe weiter im Glauben als andere, die vielleicht nicht getauft sind. Warum soll man sich dann noch bekehren, wenn man sowieso schon ein sogenannter Christ ist? Ich habe ein Beispiel gelesen, eine Geschichte von einem Missionar. Er versuchte einem Afrikaner das Evangelium zu erklären. Und dieser Afrikaner, er hatte viel Mühe damit. Ihm hat vorher schon ein katholischer Priester erklärt, dass er durch die Taufe eigentlich schon Christ ist, gerettet worden ist. Und diesem Missionar kam dann der Gedanke und er hat ihm ein einfaches Beispiel genannt und sagt, Jakob, so wie eben dieser Afrikaner hieß, wenn ich eine Flasche mit Tinte fülle, sie einfach dicht verschließe, diese Tasche, und nachher lange Zeit im Wasser hin und her bewege, wird diese Tasche rein sein nachher. Der Afrikaner sagte, sie wird nie rein werden von innen. Und so sagte dann dieser Missionar, so ist das bei dir. Du hast äußerlich versucht, an deinem Körper was zu machen. Das Wasser kann dich aber von innen nicht reinigen. Das Innere ist genauso sündig, so verdorben, von Gott getrennt geblieben, wie auch vor der Taufe, bevor du getauft wurdest. Und so sehen wir, wie viele Menschen einfach in die Irre geführt werden, weil sie nicht bereit sind, in der Schrift nachzuschauen, was für Sakramente, für heilsbringende Handlungen hat eben die Bibel. Sind das wirklich die 7 Sakramente der katholischen Kirche oder die 2 der evangelischen? Oder gibt es nur ein Sakrament, ein heilbringendes Mittel, das die Bibel lehrt? Und das gibt es. Die Bibel redet so klar darüber. Eine der Stellen, die gibt es natürlich mehrere. Zum Beispiel, eine der klarsten Stellen ist der Römer 6, 23. Da lesen wir, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also es gibt nur ein heilbringendes Mittel, die Gnadengabe Gottes in Jesus Christus. Das ist die einzige Möglichkeit, vor Gott Gnade zu erfahren. Nicht irgendwelche Handlungen der Kirche, so gut sie auch gemeint sein mögen, die helfen uns nicht weiter. Es ist eine ganz raffinierte Taktik Satans, wo er suchende Menschen, und meistens, das ist ja das Schreckliche dabei, manche sind es ja suchende Menschen, die wirklich nicht Atheisten sind, sie wollen die Nähe Gottes erleben, sie wollen die Last der Schulden irgendwo loswerden. Und Satan, so raffinierter Lügner wie er ist, versucht sie auf den Holzweg zu bringen und sagt, also diese Handlungen, ob es Konfirmation ist, ob es die Taufe ist, ob es andere Salbungen sind und was auch immer, sie können dir helfen dabei. Die Traditionen, die haben eigentlich einige mindestens was Gutes in sich. Aber man muss alles aufgrund der Schrift prüfen. Die Reihenfolge muss stimmen. Erstmal kommt, wie bei diesem Kämmerer, von dem wir gehört haben, erstmal kommt das Wort. Er hat das Wort gehört. Die klare Botschaft, er hat sie gelesen, Philippus hat sie ihm erklärt, wie wir auch heute die Möglichkeit haben, wenn wir mit dem Wort Gottes nicht ganz zurechtkommen, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, du, ich verstehe diese Stelle nicht. Was soll ich tun oder wie ist das hier gemeint? Und dann kommt der Glaube. Der Glaube kommt durch die Predigt, lesen wir, durch das Wort Gottes. Das ist die Reihenfolge. Das Wort, der Glaube und dann, wir haben es klar gesehen, Markus 16, 16, einige andere Bibelstellen sagen, nach dem Glaube kommt erst die Taufe und dann kommen die Werke. Nicht anders, nicht die Werke, durch die wir, wie auch einige Kirchen lehren, nicht die Werke werden uns näher zu Gott bringen, sondern aus dem Glauben wird ein Mensch vom Neuen geboren, sind erst diese Werke haben Wert vor Gott. Ich sage immer wieder, wir müssen die Werke nicht abtun, als wenn die keine Rolle spielen würden. Die Werke beweisen, ob wir wirklich neue Menschen geworden sind. Wenn jemand sich bekehrt hat und in seinem Leben keine Veränderung eingetreten ist, wenn die Mitschüler es nicht merken in der Schule, wenn die Nachbarn es nicht merken, die Verwandtschaft, dass du dich bekehrt hast, dann ist in deinem Leben was falsch gelaufen. Also mit ziemlicher Sicherheit kann ich das behaupten, weil Jakobus das sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Du wirst nicht mehr so handeln wie früher. Die Menschen werden es merken, dass du nicht mehr mitlachst, wenn schmutzige Witze erzählt werden. Die Menschen werden es merken, dass du nicht mehr gefallen hast an Gemeinschaften, wo viel, viel, viel Dreckiges dabei ist und so weiter. Es gibt viele Sachen in deinem Leben, die sich auf einmal ändern werden. Die Menschen werden es merken und du selber wirst erstaunt sein. Das ist der Beweis eines echten Glaubens. Wir haben viele Bibelstellen, ich möchte mindestens noch 2 uns vor Augen führen, um das zu belegen, was die Bibel sagt zu der Reihenfolge, die ich gerade erwähnt habe. Matthäus 28, Verse 19 und 20, das ist so der Taufbefehl, den wir nennen, den Jesus gegeben hat. Hier lesen wir, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles bewahren, was ich euch geboten habe. Die Reihenfolge die gleiche. Erstmal Verkündigung des Evangeliums lesen wir. Wir gehen zu allen Nationen, wie wir gerade im Bericht gesehen, nach Moldawien, wo auch immer hin. Wir sagen den Menschen, es gibt eine Erlösung in Jesus Christus. Ihr braucht nicht in euren Sünden zu sterben. Dann lesen wir, dann taufen wir sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes. Und dann lehren wir sie, alles zu halten. Dann kommen die Werke. Dann werden die Menschen belehrt, so zu leben als Christen. Nicht anders. Apostelgeschichte 2, Verse 41, 42. Die gleiche Reihenfolge. Nicht anders. Wir lesen das Zeugnis, das über die erste Gemeinde uns hier berichtet wird. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Die gleiche Reihenfolge. Aufnahme des Wortes, der Glaube. Dann kommt, die Menschen lassen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Dann kommen die Werke, dann kommen die Gehorsamschritte danach. Also der erste Gehorsamschritt ist die Taufe. Dann hat man Gemeinschaft mit anderen Christen, beim Abendmahl, bei allem Möglichen. So lesen wir das als Zeugnis über die erste Gemeinde. Also das zweite Hindernis, das erste war der Unglaube und dann kommen diese Sakramente, die Traditionen, die vielleicht auch gut gemeint sind. Ich sage nochmal, ich kann Menschen verstehen, die mir sagen, ich will meinen Glauben nicht verraten. Aber dann frage ich immer wieder, was für ein Glaube hast du denn? Und in den meisten Fällen stellt sich heraus, da ist eigentlich kein Glaube, da ist nur eine Tradition. Aber ein echter Glaube ist nicht da. Ein echter Glaube hast du da, wenn du den Heiligen Geist hast. Und der Heilige Geist, der hat uns die Aufgabe, in aller Wahrheit zu führen. Und er wird dich auch in dieser Wahrheit führen, dass du begreifst, du musst durch die Taufe deinen Glaube bezeugen. Es wird so kommen. Wenn du wiedergeboren bist, kannst du nicht anders, als zu sagen, ich möchte Jesus gehorsam sein. Und da sind wir auch beim nächsten Schritt oder beim nächsten Punkt. Also Unglaube, Traditionen, und das sind zwei große Hindernisse. Und das dritte Hindernis, das ist ganz einfach Ungehorsam, in dem du lebst. Wenn du alles weißt, aber ungehorsam bist, das ist eigentlich das Schlimmste. Menschen, die es nicht gewusst haben, sie machen sich zwar auch schuld. Gott sagt, warum hast du es nicht gewusst? Warum hast du nicht nachgeforscht in der Schrift? Du hast doch die Möglichkeit, das in der Bibel schwarz auf weiß zu lesen. Aber sogar wenn du es gelesen hast und trotzdem diesen Schritt nicht machst, du weißt, Jesus ist mein, ich bin sein, aber ich tue es nicht. Das ist eigentlich das Schlimmste. Sagst du, vielleicht, es ist nicht heilsnotwendig. Der Schächer am Kreuz, er war auch nicht getauft. Und trotzdem hat Jesus gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Aber das war ein Sonderfall. Und es gibt bestimmt Menschen, ich glaube, viele Menschen werden im Himmel sein, die nicht aufgrund ihres Glaubens getauft worden sind, die vielleicht so ein paar Stunden vor dem Tod sich bekehrt haben, auch was auch immer, die wird es geben. Aber wenn du die Möglichkeit hast, gehorsam zu sein und ganz bewusst dieser Tatsache widerstrebst, machst du dich schuldig vor Gott. Taufe bringt dich nicht in den Himmel, das stimmt. Aber Taufe ist sehr wichtig. Der Herr erwartet von uns Treue. Dadurch bezeugen wir öffentlich unseren Glauben. Vielleicht weiß kaum jemand, wie du dich bekehrt hast oder wann du und wo du dich bekehrt hast. Aber wenn du das öffentlich bekennst, verpflichtest du dich zur Treue, zum Gehorsam. Da kann jemand auf dich zukommen, wie er auf mich zukommen kann, und gesagt, Andreas, im Januar 1998 war ich bei deiner Taufe dabei. Du hast bezeugt, dass du mit Jesus gestorben bist und ein neues Leben in ihm hast. Du hast bezeugt, dass du im Gehorsam leben willst. Warum lebst du jetzt anders? Dann hat der Bruder oder die Schwester ein volles Recht dazu, mir das zu sagen, weil ich es öffentlich bekannt habe. Vielleicht hält es dich davon ab. Du musst dich öffentlich verpflichten, dem Gehorsam Jesu gegenüber. Und wenn du in diesem Punkt untreu bist, wirst du auch in anderen Punkten versagen. Wenn du in diesem Punkt untreu bist, wirst du in anderen Punkten immer wieder versagen, weil du im Ungehorsam lebst. Der Glaube oder unser Verstand erstmal, er sagt, was bringt es mir? Vielleicht fragst du, was bedeutet es für mich? Was hat das schon zu sagen? Der Glaube sagt aber, ich erfülle seinen Willen. Ich will Gott gehorsam sein. Ich suche nicht das Meine. Vielleicht erwartest du eine extra Offenbarung vom Himmel. Soll vielleicht ein Engel kommen und dir persönlich sagen, du musst dich taufen lassen? Meine Lieben, aber wir sollen doch an das Wort Gottes glauben. Die Bibel sagt es doch so deutlich. Im 1. Samuel 15, 23 lesen wir ganz deutlich, wie Gott unseren Ungehorsam einschätzt. Da lesen wir, denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Meine Lieben, wenn wir in diesem Punkt immer wieder Gott widerstehen, aus welchem Grund auch immer, wenn wir wirklich glauben, wenn wir wiedergeboren sind und trotzdem immer wieder Gott widerstehen, ist das, wie wir lesen, Widerspenstigkeit und Widerstreben. Das ist wie Wahrsagerei oder Abgötterei. Stellt euch mal vor, wie Gott unseren Ungehorsam betrachtet, wenn du alles weißt und es nicht tust. Warum? Weil der Gott deines Willens über den Herrn steht. Du selbst bist dein Gott. Du entscheidest, nicht mehr Gott in deinem Leben. Und das ist Götzendienst. Da können wir von Jesus lernen. Jesus hatte auch einen Kampf und das war viel mehr, als sich taufen zu lassen. Das war die Taufe des Todes, mit der er gekämpft hat im Garten Gethsemane. Und er hat gesagt, Vater, dein Wille geschehe. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Willst du das Jesus sagen? In Bezug auf diese Frage? Ich weiß, einige von uns sind heute hier, die schon länger eigentlich diesen Schritt hätten machen sollen. Aber sie versuchen immer wieder irgendwo einen Mittelweg zu gehen mit dem Gedanken, so schlimm ist es ja auch nicht. Ich frage mich, welche Götzen halten dich davon ab, diesen Schritt zu tun? Und die gibt es bestimmt. Menschen, die längere Zeit sich nicht taufen lassen aufgrund ihres Glaubens, da gibt es Götzen im Herzen. Das kann deine Freundschaft sein. Vielleicht hast du jemanden in deinem Leben, einen ungläubigen Freund oder Freundin, wo du sagst, du, wenn ich mich taufen lasse, dann gibt es Probleme. Da muss ich diese Freundschaft radikal brechen. Da muss ich konsequent leben, so wie die Bibel sagt. Und dann ist das dein Götze. Das ist gerade, was die Bibel sagt. Wie Wahrsagerei. So betrachtet es Gott. Vielleicht ist das dein Freundeskreis. Du weißt, wenn ich diesen Schritt tue, dann muss ich gewisse Kreise überhaupt meiden. Ist das vielleicht eine Sünde in deinem Leben, mit der du nicht brechen willst? Die gefällt dir. Du sagst, wenn ich mich taufen lasse, dann muss ich radikal damit brechen. Ist das vielleicht der Gedanke, dass du dann anderen dienen musst? Da kann man dich ansprechen, vielleicht in Bezug auf die Dienste. Und du bist nicht bereit, dich zu opfern in der Gemeinde. Oder ist das vielleicht dein Geld, dass du sagst, da muss ich ja was geben für solche Projekte, da muss ich anderen Leuten helfen. Und das Geld brauche ich eigentlich selber. Du bist nicht bereit, einen Teil von dem, was Gott dir gibt, weiterzugeben. Dann ist das Geld dein Götze. Das sind vielleicht Enttäuschungen, wo du sagst, diese Christen, die getauft sind, die sind ja nicht besser als ich. Mag ja sein, dass du sogar recht hast. Aber dann ist es Stolz, dass du dich selbst ziemlich wichtig nimmst. Wahre Buße, die sieht man am Gehorsam. Sie führt Veränderungen in unserem Leben bei und wir sind bereit, diese Veränderung anzunehmen. Wir lesen so viele oder haben so viele Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel gerade in der Apostelgeschichte lesen wir im 19. Kapitel von dem Gehorsam der Christen in Ephesus. Als Paulus da gepredigt hatte, verbrannten diese Menschen sofort, als sie verstanden haben, was sie hindert oder was sie trennt von Gott, verbrannten sie ihre Bücher, diese Zauberbücher, den ganzen Mist, was sie da besaßen. Und das war eine gewaltige Summe, von der uns berichtet wird. In der Apostelgeschichte 19, Vers 19 lesen wir davon. Man muss sich nur das durch den Kopf gehen lassen, wie radikal diese Leute mit ihrem alten Leben gebrochen haben. Wir lesen, zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. Eine Silberdrachme war damals ein Tageslohn eines Arbeiters, einfaches Arbeiters. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Das waren 50.000 oder der Preis von 50.000 Arbeitstage, die diese Bücher gekostet haben. Sie haben gesagt, Gehorsam in erster Linie. Meine Liebe, das zeichnet uns aus, wenn wir zum Glauben kommen. Du kannst durch die Taten zeigen, dass du ihn liebst. Und die Taufe gehört dazu. Genauso dazu. Jesus sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und die Frage, die du dich einfach stellen musst heute, liebe ich ihn wirklich, wenn ich mich nicht taufen lasse, wenn ich nicht bereit bin, diesen Schritt des Gehorsams zu tun? Ich habe mal vor kurzem in einer Predigt gehört, wie ein Bruder meinte, er hat ein ziemlich vernünftiges Leben früher geführt, bevor er zum Glauben kam. Und er hat sich so manchmal geärgert, sogar an diesem Vers, wo steht, wem viel vergeben worden ist, der liebt viel. Und er dachte, ich kann ja eigentlich Gott nicht so lieben wie diese Schwerstverbrecher oder die Leute, die jahrelang in schweren Sünden gelebt haben. Hat sich sogar innerlich geärgert. Ja, ich bin ja als Christ aufgewachsen, deswegen habe ich wahrscheinlich ist nicht mehr möglich in meinem Leben, Gott so zu lieben, wie vielleicht diese Menschen, die irgendwo aus der Drogenszene kommen oder wo auch immer her. Bis Gott mir nicht gezeigt hat, dass ich eigentlich in keinem Fall irgendwo besser bin als diese Menschen. Er sagt, genauso habe ich auf einmal gesehen, ich habe alle Gebote übertreten. Alle, jeden einzelnen Gebot. Meine Lieben, und ich denke, das fehlt uns manchmal, dass wir uns irgendwo doch im besseren Licht sehen, vielleicht in unserer Vergangenheit, als Gott uns gesehen hat. Schlagt mal die 10 Gebote auf, 2. Mose 20, schaut mal nach. Und ich bin mir sicher, du hast alle Gebote übertreten. Ich habe alle Gebote übertreten. Alle Gebote. Und wenn du das begreifst, dann wird deine Liebe immer größer. Und dann wirst du sagen, mir ist so viel vergeben worden. Und jetzt will ich das doch beweisen. Ich will mich nicht mehr zurückhalten in diesem Ungehorsam. Deswegen, Geschwister, wir sollen uns heute die Frage stellen, liebe Freunde, wollen wir Gott gehorsam sein, weil uns so viel vergeben worden ist? Und jeder persönlich, der heute da ist und noch nicht den Schritt des Gehorsams getan hat, noch nicht ins Wasser gegangen ist, um zu zeigen, ich bin mit Jesus gestorben und steh auf zum neuen Leben, symbolisch. Es muss in deinem Leben schon vorher passiert sein. Jeder soll sich die Frage stellen, was hindert mich, getauft zu werden? Wie dieser Kämmerer, von dem wir gelesen haben. Was hindert dich, getauft zu werden? Ist das dein Unglaube? Wenn du noch ungläubig bist, bleib heute zurück. Wir nehmen uns Zeit, um diese Frage zu klären. Komm, wir beten, dass du mit dir heute nicht als Ungläubiger, sondern als Gläubiger nach Hause gehst. Dass du im Frieden mit Gott diesen Tag weiterlebst, dein Leben weiterlebst. Oder sind das deine Traditionen, deine Sakramente, die dir mal beigebracht wurden? Dann bitte ich, überprüfe es aufgrund der Schrift. Komm nochmal, wir reden drüber. Oder ist das ein einfacher Ungehorsam? Was eigentlich das Schlimmste ist. Du weißt alles. Du bist vielleicht in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Du kennst das Evangelium von Kind auf und trotzdem sagst du, nein, es ist zu viel, diesen Schritt zu tun. Diese Frage musst du dich stellen, persönlich heute. Das wünsche ich von ganzem Herzen, dass wir wirklich heute uns diese Frage stellen. Und während dieses Liedes, ich würde vorschlagen, wir singen das zusammen noch, das Lied Nummer 89. Frage dich, bist du bereit, diese Entscheidung zu treffen, Jesus zu folgen mit allen Konsequenzen? Bist du bereit zu sagen, niemals zurück, ich habe diese Entscheidung getroffen und jetzt geht es nur noch voran. Die nächsten Schritte sind die Schritte des Gehorsams in meinem Leben. Ja, ich würde uns ermutigen, dass wir dazu aufstehen und wenn wir dieses Lied gesungen haben, können wir noch gemeinsam Gott anbeten und ihm eine Antwort darauf geben.